Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich brauche am Anfang deine Erinnerung. Denk einmal zurück in deinem Leben und denk exakt 16 Jahre zurück. Ja, einige lachen hier vorne in der ersten Reihe. Wenn die 16 Jahre zurückdenken, ist das einfach. Da wurden sie geboren, so ungefähr. Aber ihr Erwachsenen, Älteren, so in meinem Semester, 16 Jahre zurück. Was habt ihr da getan? Lustig, meistens denkt man, was hat man da getan? Oder? Meine Frage ist aber nicht, was hast du da getan, sondern wo standst du da geistlich? Was waren deine Einstellungen? Wie war deine Beziehung zu Gott vor 16 Jahren? Ey, und für euch Jüngeren, denkt einfach 4 Jahre zurück, ja? Ein Viertel kommt auch hin. 4 Jahre zurück. Wo bist du da gestanden? In deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, vielleicht haben es die Jüngeren einfacher, denn oft liegen entscheidende Momente in dem Weg mit Gott in der jüngeren Vergangenheit für Jüngere. Man kommt zum Glauben, man lässt sich taufen. Das sind entscheidende geistliche Schritte, das verstehe ich schon. Und deswegen ist es für Erwachsene vielleicht nicht ganz so leicht, denn welche geistlichen Schritte hast du die letzten 4 Jahre unternommen? Wo ging's hin? Was hast du Neues gelernt über Gott? Wie hat sich deine Beziehung vertieft zu Gott? Was hast du erkannt neu über das Wesen Gottes? Ist es heute noch genauso wie vor 4 oder womöglich gar vor 16 Jahren? Also diesen Gedankengang finde ich erschreckend. Ich kann mich ja kaum erinnern, was ich getan habe. Wie soll ich mich dann noch erinnern, wo ich war in meinem geistlichen Leben? Denn ich bin doch ein Tatmensch, oder? Wir denken doch alle in Taten. Das merke ich immer, wenn wir uns begegnen und jemanden neu begegnen, wie das vor kurzem gerade bei mir der Fall war in Bern. Eine der ersten Dinge, die man fragt, ist, und was tust du? Was machst du? Und eigentlich willst du wissen, was arbeitet die Person? Mit was geht sie Tag für Tag um im Beruf? Und ist irgendwie logisch, man stellt ja nicht am Anfang gleich eine tiefgehende Beziehungsfrage. Aber 16 Jahre ist schon... Wenn ich so zurückdenke, 16 Jahre, 2009. Weiß zufällig jemand, wo er da geistlich gestanden ist? Ja, eine Person hat sich gemeldet. Gut. 4 Jahre, geht es besser, wo ihr vor 4 Jahren gestanden seid? Wer weiß das so? Geistlich, in der Beziehung zu Gott vor 4 Jahren. Könnt ihr es beschreiben? Ja, schon ein paar mehr Hände, danke, super. Und nicht so, dass wir heute zurückdenken und sagen, ja, damals war ich so und so und so und wir haben das von heute analysiert, sondern dass wir wirklich wissen, wo wir waren. Haggai hatte ein ähnliches Problem. Haggai wusste, es ist 16 Jahre her, eine Ewigkeit. Und damit ihr diese 16 Jahre versteht, müssen wir ganz kurz in die Geschichte der 16 Jahre eintauchen. Die 16 Jahre ist schnell erzählt. Aber ich möchte ein bisschen früher beginnen. Ihr kennt den Fall des Tempels, nehme ich an. Wenn ihr da eine Zahl dazugeben wollt, dann gebt 587 oder 586 vor Christus dazu. Und dann rechnet ihr die ganze babylonische Gefangenschaft auf. Das sind da von 587 weg etwa, sagen wir rund um den Daumen, 50 Jahre. Ja, auch das ist schon lang. Und dann kommt Kyrus auf die Idee und sagt, ey, wir könnten, wenn wir Babylon eingenommen haben, all diese Leute, die die Babylonier deportiert haben, zurückschicken in ihr Heimatland. Und warum auch nicht? Schicken wir sie zurück. Und er lässt diesen Kyrus-Zylinder anfertigen, der vielleicht nur ein kleines Beispiel dafür ist, wie seine Politik funktioniert. Denn darin steht, dass einige Völker, die aus dem Norden von Persien nach Babylon geführt worden sind, wieder zurückgehen sollen. Man nimmt an, dass er das auch bei anderen Völkern machte. In Esra 1 könnt ihr das nachlesen für das Volk Israel. Und er schickt sie zurück und sagt, ja, und baut dort das Tempel, den Tempel eures Gottes, das Haus eures Gottes wieder auf. Mit der Idee, das ist eigentlich ganz gut, wenn die da einen Tempeldienst haben, dann bringen die Leute den Zehnten zum Tempel. Das könnte auch gleich funktionieren für das ganze Steuersystem in Persien. Das war einfach ein wirtschaftlicher Geniestreich von Kyros und später auch von Darius zu sagen, betet an, eure Götter. Und natürlich, diese Götter sollen dann auch für mich irgendwas Gutes tun. Und so könnten die Israeliten auch zurückgehen. Der Kyrus-Zylinder stammt aus dem Jahr 538 vor Christus, also fast 50 Jahre, nachdem der Tempel zerstört worden ist. Und tatsächlich, einige Israeliten gehen dann. Wir können die genaue Zahl sogar nachlesen. Aber wir wissen zwar nicht, wie viele dort waren, aber es scheint ein Bruchteil gewesen zu sein von den Israeliten, die es in Babylon gab. Ist irgendwie klar, in Babylon ist alles so viel schöner. Da ist es grün, da floriert die Wirtschaft, da ist das Großreich, das politische Zentrum. Wer bitte schön will nach Jerusalem ziehen? Manche von euch waren da schon in Jerusalem, glaube ich, gell? Ich meine, wenn dort nicht bewässert wird, wie sieht's da aus in Jerusalem? Ist ganz einfach. Da ist kaum was Grünes unterwegs. Vom Zweistromland, stellt ihr vor, jemand hat in Babylon in der Großstadt gewohnt, da fließt der Fluss fast durch, ja? Da ist alles grün, da gibt's Palmen, da ist alles da. Da kann man auch Kiwis anpflanzen und essen zum Beispiel. Und dann nach Jerusalem gehen und dort ist alles braun, trist, Häuser bauen, als Fremde wieder ins Land kommen mit den Leuten dort. Oh, das ist alles nicht schön. Kein Wunder, dass nur ein kleiner Teil geht und ein kleiner Teil das wahrnimmt, was Gott immer schon gesagt hat. Ich will euch zurückführen und ich will mit euch dort sein. Also ein kleiner Teil kommt zurück und die sind voll Enthusiasmus. Denn sie sagen sich, wenn wir dort sind, dann wollen wir genau das tun. Wir wollen einen Tempel bauen, wir wollen Gott anbeten und es wird alles florieren. Und so kommen sie und beginnen zu bauen. Wir können das kurz im Esra-Buch nachlesen. Also schlagt mal mit mir das Buch Esra auf. Eines der Bücher vor Hiob, Hiob, Psalmen, Esra. Davor. Und wir lesen mal Vers 5, Kapitel 1. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle deren Geist Gott erweckt hatte. Aha, die machen sich auf. Verse 1 bis 4 habt ihr den Befehl des Kyrus für die Israeliten und jetzt gehen sie. Durch Gottes Geist erweckt. Ein gutes Zeichen, oder? Und dann steht, warum sie sich aufmachen. Um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Aha. Sie gehen, um das Haus des Herrn zu bauen. Ist das nicht toll? Und dann kommen sie an und sehen eine Trümmerstätte. Der General von Nebukadnezar damals wollte zwar den Tempel nicht zerstören, aber Soldaten haben ihren eigenen Meind. Und so ist der Tempel zerstört worden. Und das sind sie. Und das Erste, was sie tun, laut Esra, ist, sie bauen einen Altar. Die bauen einen Altar auf. Und wir sollten noch einen Vers lesen. Der Altar, das findet ihr in Kapitel 3, in Esra 3. Da versammeln sie sich, Vers 3, und sie richten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte. Und dazwischen habt ihr die ganze Liste von wie viele Leute da zurückkamen. Und das Erste, was sie dort tun, sie bauen einen Altar und bringen Brandopfer darauf. Ein Brandopferaltar. Und dann Vers 8, Kapitel 3. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft. Also dieser Enthusiasmus ist immer noch da, im zweiten Jahr, vielleicht 14 Monate später, 16 Monate später, ich weiß es nicht. Im zweiten Jahr ihrer Ankunft, im zweiten Monat, da begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und die übrigen ihrer Brüder, die Priester, die Leviten, alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an, und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Hause des Herrn leiteten. Also ich gebe mal 2 Jahre dazu, sagen wir 536, vielleicht war es auch 535, 534, wir haben keine exakten Daten, aber 536 ist ein schönes Datum. Da beginnen sie am Tempel zu bauen. Man sollte meinen, alles wird gut. Aber es wird nichts gut. Sie hören einfach auf. Sie hören auf zu bauen. Was ist los? Warum hören sie auf? Ja, da gibt es ein Problem. Die Leute des Landes, die kommen daher, die wollen erst mitbauen. Dann wird gesagt, nee, das machen wir nicht. Ja, aber dann gibt es Ärger. Und warum baut ihr? Und ihr seid eh diese Rebellen. Wegen euch ist alles schlimm geworden. Können Sie sagen, vor 50 Jahren und so. Nein, 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 das tun wir nicht. Sie setzen alle Hebel in Bewegung und der Widerstand ist so groß, dass das Volk denkt, ach komm, wir haben den Altar, wir beten jeden Tag an. Es genügt doch. Ist doch gut. Und es beginnt ein Baustopp. Und der Baustopp geht sage und schreibe 16 Jahre lang. Das ist eine lange Zeit. Und dann treten 2 Propheten auf. Haggai und Sacharja. 16 Jahre später. Sie treten auf vor ein Volk, das gestoppt hat in ihrer geistlichen Beziehung mit Gott. Und die große Frage, die wir uns in diesem Moment stellen sollten, ist, wie gelingt es Gott, dieses Volk wieder auf den Weg zu bringen? Sie haben ihre Großchance vor 16 Jahren vertan. Sie haben aufgehört, geistlich zu wachsen. Sie haben einfach gestoppt. Und Gott sagt sich nicht, mit denen kann ich nichts mehr anfangen. Sondern Gott sagt sich, wie kriege ich denn dieses Volk dazu, wieder zu beginnen zu bauen? Er will ihnen eine zweite Chance geben, eine zweite Chance des geistlichen Wachstums. Ich weiß nicht, ob das jetzt in deinem Herz resoniert. Ich hoffe ein bisschen. So manches Mal stoppe ich ja auch in meinem geistlichen Wachstum und ich denke mir, okay, ja, ich mache meine geistliche Routine. Aber wachse ich da wirklich in der Beziehung mit Gott? Lerne ich mehr die Tiefe seiner Liebe kennen? Baue ich wirklich noch in meinem Leben ein Gottes Haus? Wie schafft es Gott, hier eine Änderung zu bringen? Und dann kommt Haggai. Schaut mal mit mir zu Haggai 1. Dieses Kapitel wird uns heute ein wenig beschäftigen. Das Buch Haggai ist das drittletzte Buch des Alten Testaments. Bei mir passt das auf eine Doppelseite fantastisch. Totaler Überblick. Einmal aufgeschlagen, du brauchst nicht mehr blättern. Wie schön ist das? Ein kurzes Buch mit einer knackigen Botschaft. 38 Verse, die das Leben der Rückkehrer verändern. Und vielleicht sogar die Chance haben, auch in unserem Leben hineinzureichen und relevant zu werden. Ich lese mit euch zuerst den Vers 13. Da wird Haggai selber bezeichnet. Als Bote des Herrn, so steht es bei mir. Ich weiß nicht, Alttestamentler und Theologiestudenten sollten den Begriff Malach Adonai kennen. Das war Hebräisch. Malach Adonai. Was heißt Malach Adonai? Was immer ihr ruft, ruft es laut auf mein linkes Ohr.
Der Bote oder der Engel des Herrn.
Ja, lass mal den Boten weg, denn meistens wird so übersetzt mit der Engel des Herrn. Der Malach Adonai, und da gibt es ja viele Leute, die sagen, wahrscheinlich zu Recht, dass an den Stellen, wo der Malach Adonai im Buch Genesis, erstes Mosebuch und dann hin bis zum Richterbuch auftaucht, dass das womöglich ein göttlicher Engel des Herrn ist. Jesus Christus, bevor er Mensch geworden ist. Gut möglich. Aber da will ich gar nicht hineingehen. Der Engel des Herrn ist eigentlich immer ein Engel. Nur einmal in der ganzen Bibel steht Malach Adonai und es bezeichnet nicht einen Engel. Es bezeichnet Haggai. In Haggai 1,13. Und so lasst mich ihn als ein Engel des Herrn bezeichnen an dieser Stelle, der mich erinnert an die erste Engelsbotschaft, die ist ja für uns in der Adventkirche ganz wichtig, in Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Da kommt ein erster Engel vom Herrn gesandt. Der wird dort zwar nicht Engel des Herrn genannt, aber es ist ein Engel und der verkündigt eine Botschaft. Und das ist im Kern die Botschaft des Buches Haggai. Das ist Haggai pur. Das Buch Haggai ist die erste Engelsbotschaft des Alten Testaments. Wenn du das merken kannst, dann hast du die Essenz des Buches Haggai. Und damit ist dieses Buch wichtig für uns. Wir können nicht daran vorbeigehen. Dieser Haggai hat eine Botschaft. Und was sagt er seinen Leuten? Die Worte des Herrn, Vers 2. Die Worte des Herrn sind, so spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht. Merkt ihr das, wie Gott das macht? Dies Volk spricht. Hört ihr da was raus, was ich auch raushöre? Diese Leute da, die sagen, Gott kann auch von meinem Volk sprechen. Aber er tut es nicht. Oh, im Buch Haggai kommt noch mein Volk vor. Aber erst später. Das werden wir aber heute nicht betrachten. Wenn ihr Lust habt, lest das Buch Haggai. Ist ja nicht so viel. Ihr schafft 38 Verse an einem Tag, oder? Gut. Aber dies Volk spricht, da ist Distanz zwischen Gott und eigentlich seinem Volk. Und was sagt dies Volk? Dies Volk sagt, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrenhaus baue. Unglaublich, oder? ein Volk, das sagt, ey Gott, die Zeit ist nicht da, dass wir an deinem Haus bauen. Wer eine Elberfelder Bibel hat, der merkt, dass das nochmal betont wird, weil das Wort Zeit dort zweimal steht, richtigerweise, weil es im Hebräischen auch so ist. Die Zeit ist noch nicht da, sagt dieses Volk. Und dann fragt sich der Leser, ja, welche Zeit denn? Und dann wird wiederholt, die Zeit, das Herrn Haus zu bauen. Wow! Was ist los mit diesem Volk? Oh ja, es hätte einige gute Argumente ins Feld führen können. Mögliche Gründe sind der Widerstand der Nachbarvölker. Sie können auch sagen, wir haben keine Ressourcen für das Haus bauen. Schau an, wie es die letzten Jahre war. Wir konnten kaum überleben durch diese Missernten und alles, was wir hatten. Wir haben ja kein Material dafür, um das Herrenhaus zu bauen. Hätte Gott uns mehr gesegnet, dann könnten wir doch leichter bauen. Sie können auch sagen, die 70 Jahre sind ja noch gar nicht um. Wenn man die 70 Jahre von 605 rechnet, wo Nebukadnezar zum ersten Mal in Israel war und Leute weggeführt hat, dann würden wir von 605 auf was kommen? 635? Und dann noch, ja, aber die sind doch schon längst erfüllt. Nein, lasst uns rechnen, sagen Sie vielleicht von 586. 70 Jahre sind 516. Das heißt in, jetzt müsst ihr wissen, wann die Botschaft kam. Sie kam im Jahr 520, 16 Jahre, nachdem sie im Land sind. Wir brauchen ja noch 4 Jahre oder 5, bis es soweit ist. Sie können sagen, göttliche Prophetie hat uns was anderes gesagt. Es gab sicher ein paar dieser Endzeit-Prophetianer, die genau abgezählt haben, wie die Zukunft sein wird. Und werden sagen, lasst uns in 4 Jahren beginnen zu bauen. Wir haben es hier schwarz auf weiß. Gottes Weissagung ist so zu verstehen, dass man erst anfängt, den Tempel zu bauen. 516, 515, sowas. Und Haggai entlarvt, dass es nicht die Umstände sind, die den Bau blockieren. Haggai hat die Aufgabe zu entlarven, dass es die Einstellung ist des Volkes. Dies Volk spricht. Das hat was mit dem zu tun, wie sie denken. Wir bauen das Haus jetzt nicht, weil es keine Zeit ist, das Haus zu bauen. Weiß nicht, ob der Heilige Geist manchmal in meinem Leben das auch so sagt. Martin, mach mal das und das. Und ich sage mir, hey, da ist noch nicht Zeit für das. Ich schaue mir alles an, ich überlege mir, macht keinen Sinn. Es gibt immer Gründe, geistlich zu prokrastinieren. Geistliche Prokrastination. Ich weiß nicht, ob das im Handbuch der geistlichen Krankheiten verzeichnet ist. Also Prokrastination ist nicht verzeichnet im medizinischen Handbuch, obwohl manche Psychologen sagen, eigentlich ist es eine Krankheit, die viele Dinge zusammennimmt. Aber geistliche Prokrastination, das gibt's. Jesus hat diese Diagnose der ersten Gemeinde in Offenbarung ausgestellt, wo er gesagt hat, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Sie haben angefangen zu bauen und dann ist die Liebe versickert im Staub des Baugrundes auf dem Berg Zion. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, das Herrenhaus zu bauen. Und dann geht's weiter. So spricht der Herr Zebaoth. Ich gehe zu Vers 4. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen. Lasst mich das mal kurz illustrieren hier mit einem Stuhl. Wir müssen das halt nachher wieder hinbringen. Ich spiele euch einfach nur das vor, was ihr seht. Ja? Aber wie kann man geistlich nicht wachsen? Ich weiß, was ich jetzt sage, könnte gefährlich sein. Aber ich sage es aus ganzem Herzen. Man kann daheim sitzen und Bibel lesen. Puh, wow. Haggai, was für eine fantastische Botschaft. Oh, ich habe die Predigt heute früh gemacht. Coole Predigt. Und dann lese ich noch das Buch Haggai, das hat ja der Prediger gesagt. Und dann lese ich durch und denke mir, wow, toll. Und irgendwie kann ich blind sein für das, dass Gottes Haus in Trümmern liegt. Ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist, Bibel zu lesen, sein geistliches Programm zu erfüllen, ohne am Haus des Herrn zu bauen. Geht das? Oder willst du sagen, hey Martin, das ist nicht möglich. Wenn du Bibel liest, dann wird Gott eingreifen in dein Leben. Dann wird er dir neue Dinge offenbaren. Er wird dich in Bewegung setzen. Du wirst aufgehen. Du gehst dann zum Haus des Herrn und du wirst anfangen mitzubauen. Ist das nicht immer so? Ich behaupte hier ganz frech, nein, es ist nicht immer so. Es geht um deine Einstellung ganz tief drin. Wenn ich nur ein Programm abwickle, dann hilft mir das Bibellesen in der Früh dafür, dass ich mehr Erkenntnis über die Bibel bekomme. Dafür, dass ich in der Sabbatschule besser sprechen kann. Aber wenn ich nicht baue am Haus des Herrn, dann befinde ich mich in derselben Situation wie die Leute damals. Dass Gott zu mir sprechen muss und sagen muss, Martin, bitte, mach dich auf. Du hast ein Haus des Herrn in deinem Leben zu bauen. Was machst du hier? Schaust nur auf dich selbst, dass du ein schönes Haus hast, in einem schönen Haus wohnst, den Garten pflegst und alles drum und dran machst. Alles gute Dinge, bitte, ja. Also, ich will nicht, dass ihr eure Gärten verlottern lässt. Aber wenn du nicht am Haus des Herrn baust, was hilft das alles? Spätestens jetzt solltest du dich fragen, was ist das Haus des Herrn in meinem Leben? Was die Leute damals gesagt haben, war, ja, wir. Und dann kommt Haggai, der Herr, und sagt, ja, weh. Ändert euren Sinn. Dreht es rum. Nicht du hast oberste Priorität. Gott hat oberste Priorität in deinem Leben. Und vielleicht kennst du das auch im geistlichen Leben? Prokrastination. Das wiederholte Aufschieben, auf Gottes Wort zu hören und umzusetzen, trotz negativer Konsequenzen. Das ist geistliche Prokrastination. Sieh, das Haus Gottes zeigt symbolisch den Zustand deines Lebens an. Das macht Haggai hier. Wie ist das Haus? Bei mir steht in Haggai 1, das Haus ist wüst. Das Wort, das da steht, könnte man auch mit zertrümmert übersetzen. In Trümmern, es steht in Trümmern. Es sind schon Teile da, man könnte bauen, wenn man wollte, aber es liegt einfach nur so rum. Interessanterweise später wird die Dürre fast gleich genannt. Da gibt's so ein Wortspiel im Hebräischen. Das Haus ist in Charef und Gott bringt Choref, die Dürre, weil es so dürr dasteht, das Haus, schickt Gott eine Dürre in einem anderen Bereich des Lebens, dass die Leute mal umdenken lernen. Geistliche Prokrastination ist, meine ich, eine der größten Gefahren in unserem Leben. Es ist der Akt der Verzögerung oder des Aufschiebens von geistlichem Wachstum, Dienst und Gehorsam gegenüber Gott. Manche sagen das einfach so, ja, das hat noch Zeit, das kommt später, nächstes Jahr. Und wir wissen, dass die Bibel das nächste Jahr ja nicht kennt. Die Bibel kennt nur das Wort heute. Jesus hat es in der Bergpredigt von Haggai abgeschaut. Die Dinge, die dann Haggai nachher gleich aufzählt, wo sie alle hoffen, dass ihnen gut geht, in Vers 6, ja, ihr seht viel, bringt wenig ein, ihr esst, werdet doch nicht satt, ihr trinkt, bleibt doch durstig, ihr kleidet euch, könnt euch nicht erwerben. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Das sind die Elemente, die Jesus erwähnt. Alle zusammen erwähnt er in Matthäus 6. Kurz bevor das kommt, was wir als Kanon heute gesungen haben. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und wenn euer Schatz beim Geld und den Finanzen ist, das wird verrotten in dieser Welt. Wenn euer Schatz dort ist, dass ihr übers Essen und Trinken nachdenkt, wenn euer Schatz bei den Kleidern liegt, euer Schatz soll Gott sein, sagt Jesus. Trachtet zuerst nach seinem Reich. Und das andere, das wird euch nicht genommen. Gott sorgt für euch. Sorgst du dich um Gott und sein Haus? Haggai hat eine Idee, wie er diese Umkehr schaffen kann. Gott hat diese Idee. Denn Gott spricht weiter, Vers 5. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. So meine Luther-Übersetzung. Wenn man an zwei Gläser gedacht hat. Vielen Dank, Paul. In der Elberfelder, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es in der Elberfelder genau steht, aber im Hebräischen steht, legt oder setzt euer Herz auf eure Wege. Richtet euer Herz auf eure Wege. Das Herz ist jetzt nicht das für den Hebräer, das ist das Denken. Ja, also du stehst da, du überlegst dir, okay, wie sah es denn aus in meinem Leben? Wo habe ich mich in meinem Leben für ein Ja-Wir oder für ein Ja-Weh entschieden? Wie war es in der Vergangenheit bis jetzt? Das kann man auch in 4 Jahren machen, liebe jungen Freunde. Denk einfach 4 Jahre zurück. 3, 2, 1. Denk an dieses Jahr, 2025. Wo standest du im geistlichen Wachstum, im geistlichen Leben mit Gott am 1.1.? Ist noch gar nicht so lange her. Wo stehst du jetzt? Bist du ein bisschen weiter? Es muss ja nicht viel sein. Seht, geistliches Wachstum heißt, dass man beständig wächst. Manche wachsen wie ein Bambus. Wumm! Und dann hat's eine Zeit der Stehperiode, vielleicht durch Leid, schlimme Ereignisse, bei der man innehält, um nachher wieder stärker zu wachsen. So wächst ein Bambus. Manche wachsen eher wie das Gras, stetig, immer länger. Manche wachsen wie ein Palmbaum, kaum sichtbar jeden Tag. Aber sie wachsen. Wie bist du gewachsen? Und es ist egal, wo du stehst. Du kannst Theologiedozent sein, aber wenn du nicht geistlich wächst, dann ist das gefährlich. Das ist eigentlich, wer geistlich nicht wächst, der stirbt geistlich. Das ist völlig egal, wo du da stehst. Es geht um die Richtung, um den Weg, den du gehst. Du kannst Meilen weg sein von Christus, aber wenn du zu Christus hinwächst, gut, Besser als der, der lange bei Christus war und sich Stück für Stück entfernt. Also setz dein Herz auf deinen Weg. Das ist so ein Motto hier im Haggai-Buch. Schaut euch das an. In Vers 9 habt ihr das. Entschuldigung, Vers 7, da kommt es noch einmal. So spricht der Herr, achtet doch darauf, wie es euch geht. Damit fasst er das in eine Klammer, was er in der Mitte sagt. Schau dir die Vergangenheit an. Er weist also darauf hin, dass man innehalten und bedenken soll. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Manche tun das täglich. Ist nicht schlecht. Am Abend innehalten, überlegen, wie bin ich heute geistlich unterwegs gewesen? Was habe ich erlebt? Wo habe ich an Gott gedacht und bin Wege gegangen mit Gott? Und wo bin ich die Wege ohne Gott gegangen? Wo habe ich mein Ding gedreht? Und sich dann vornehmen für den nächsten Tag, Herr, hilf mir zu wachsen in der Beziehung mit dir. Das Haus bauen. Ist nur für die unter euch, die Bibelstrukturen lieben. Wenn ihr eure Bibelstrukturbrille aufzieht, ja, und dann ein bisschen genau hinschaut, dann seht ihr, wow, das ist ein schöner Chiasmus. Also ich finde ihn schön. Weiß nicht, ob du ihn schön findest, aber ich hoffe doch. Vers 4, da geht es um ihre Prioritäten in getäfelten Häusern. Den Chiasmus findest du heraus, wenn du auf das Wort Haus achtest von Vers 4 bis 9. Hier geht es immer um Haus. Ja, in Vers 9 am anderen Ende, jeder rennt für sein eigenes Haus. Bei mir in der Luther, jeder eilt nur für sein Haus zu sorgen. Und davor steht, weil mein Haus so wüst dasteht. Exakt dieselben Wörter, die hier in 4b auch schon standen. Dieses Haus ist verödet und das ist wie so ein Spiegel in der Mitte. Ja, wie ein Berg, auf die Spitze gehst du zu von beiden Seiten. Ihre Priorität, die vergessene Priorität. Und dann schau doch, betrachte, um was es geht. Ihr wollt viel, aber es wird wenig. Ihr wollt viel, es wird wenig. Und in der Mitte dann, in der Mitte bringt Gott die Lösung. Geht aufs Gebirge, bringt Holz, baut das Haus. Wisst ihr, manchmal glaube ich, uns geht es viel zu sehr um uns selber in unserem christlichen Leben. Ich war kürzlich, noch nicht ganz 3 Jahre her, in einem Flug von München nach Chicago. Es war im Oktober, kurz vor dem 22. übrigens. Und ich hatte einen Sitz im Gang, ah, das muss ich jetzt so machen, aber dann sehen die Leute das nicht da drüben. Da war mein Sitz, ja. Rechts 3 Sitze, links 3 Sitze. Von dem Vierer sitzen und ich habe mich gefreut. Ich weiß nicht, wenn ihr fliegt, ob ihr euch nicht auch freut, wenn der Platz neben euch frei ist und frei bleibt. Da kann man Sachen drauflegen, Bücher, die man lesen will. Ich musste noch was vorbereiten. Um alles in der Welt flog ich zu einer Veranstaltung, wo es um die Bibel ging, wo Wissenschaftler biblische Sachen studieren wollen. Also ich musste mich vorbereiten. Und der war frei. Und dann kam eine Frau, Doreen, du schaust gerade so nett. Magst du mal vorkommen? Dankeschön. Und eine Frau, ich dachte schon, ich habe die ganze Reihe für mich, denn wenn man die ganze Reihe hat, aber ich habe gehört, man darf sich in der Predigt nicht hinlegen, hat jemand uns geschrieben. Also tue ich das nicht. Setz dich doch mal hier hin. Ja. Sie setzt sich dahin. Ich denke mir, na gut, das ist immer noch frei. Sie hätte es auch darüber sitzen können. Und sie setzt sich dahin. Okay, und dann geht der Flug los. Und ich dachte mir, die Zeit, die brauche ich jetzt für mich. Ja? Versteht ihr? Ich will mein Buch lesen. Demonstrativ. Ihr kennt die Tricks ja auch, wenn ihr fliegt, oder? Kennt ihr sie nicht? Man vertieft sich in ein Buch. Und liest. Tolles Buch über die Bibel. Ich musste mich ja vorbereiten. Ne? Und sie sitzt da und bestellt sich zu trinken. Und ich krieg mit, sie bestellt sich ein Wein. In einem, nicht in ein Weinglas, sondern, ihr wisst das schon, das sind so Plastikbecher. Ja? Und ich denke mir, okay, auch das noch. Ja, lass mich lesen. Und ich lese das so und irgendwann, ich weiß gar nicht wann, ich glaube, wir haben langsam den Atlantik getroffen unter uns. Sie hat schon zwei von diesen Getränken in sich. Gell? Was kommt dann, Doreen? Hallo, ja. Was glaubst du, was sie gefragt hat?
Wo fliegen Sie?
Wo fliegen Sie? Ja, wie Sie fliege ich nach Chicago. Ja. Frag weiter. Ja, also sie hat zuerst gefragt.
Was lesen Sie da?
Ja, was lesen Sie da? Und ehrlich, ich habe an mich gedacht. Denkt ihr nicht auch manchmal an euch? An eure Work-Life-Balance? An nur nicht zu viel für Gott machen? Nein, Entschuldigung, das sagen wir so nicht. Nur nicht. Work-Life-Balance ist ein guter Begriff. Und sie fragt mich, was lese ich da? Naja, welche Antwort kann ich geben, damit sie möglichst schnell nicht mehr mit mir spricht? Ach, das ist ein Buch über das Alte Testament, ein bibelwissenschaftliches Buch über das Alte Testament. Aber sie hat nicht locker gelassen. Ich weiß nicht, war das das Getränk? War das, weil ich so nett ausgesehen habe? Keine Ahnung, was sie veranlasst hat, aber sie hat das Gespräch am Anfang tatsächlich entwickelt. Sie hat es zu einem Gespräch gebracht, obwohl ich nicht wollte. Und ich erzähle das nicht zur Belustigung, liebe Leute, auch wenn ihr lacht. Aber ich glaube, ihr lacht, weil ihr das kennt, oder? Kennt ihr das? Deswegen lacht ihr. Es ist befreiend, über sich selbst zu lachen. Denn eigentlich ist es total beschämend. Es hat sich herausgestellt, dass sie von München nach Chicago fliegt, weil ihre Eltern leben im Münchner Raum und sie lebt in Chicago. Und ich habe das schon gemerkt, weil sie mit den Stewardessen immer auch per Du ist. Sie selber war eine Flugbegleiterin oder ist noch eine Flugbegleiterin. Und sie war gerade auf dem Rückflug von 4 Tagen daheim Aufenthalt, zurückfliegen, um dann mit einem anderen Flug wieder in die Arbeit irgendwo hinzufliegen. Und ja, sie war etwas gut drauf. Auch manchmal waren wir etwas laut. Das hat dann in der Reihe hinten dran, der den Film reinzog für sich, gesagt, hey, pst, mal da vorne ein bisschen leiser. Dann sind wir ein bisschen leiser geworden. Aber sie hat es geschafft, und das rechne ich ja hoch an, dass sie mit mir ins Gespräch gekommen ist. Und es hat so geändert, dass ich eine fremde Frau nach ihrer Telefonnummer gefragt habe, die ich dann auch bekommen habe. Und wir haben unsere Nummern ausgetauscht. Und danke, Doreen. Und als wir uns verabschiedet haben, dann kurz nachdem wir raus sind aus dem Flieger, haben wir gesagt, lasst uns ein bisschen im Kontakt bleiben. Denn sie hatte keine Ahnung von der Bibel und irgendwie konnte ich ihr sagen, ich glaube, die Bibel ist ein gutes Buch für sie. Mit all den Herausforderungen, die sie in ihrem Leben hatte. Sie hat mir nicht alle erzählt, aber eine und das war genug. Und ich dachte, vielleicht wollte Gott das so, dass es so ist. Und ich bin zugleich beschämt und beglückt aus dem Flieger gestiegen. Bin ich in meinem geistlichen Leben zu oft für mich selber unterwegs? Glaube ich, wenn ich hier sitze in Bogenhofen, geht die Predigt um dich, um mich? Dreht sich immer alles um mich im geistlichen Leben? Manchmal reden wir so zu jungen Menschen, versuchen sie für Jesus zu begeistern, für die Taufe. Und das ist gut und das ist richtig. Aber viele unserer Botschaften gehen darum, dass wir uns irgendwie verändern und weitergehen. Und ich habe euch auch das jetzt gepredigt. Geht aufs geistliche Wachstum hinaus. Aber das Herrn Haus bauen heißt nicht notwendigerweise, dass ich mich aufbaue. Versteht ihr das? Beim Herrn Haus kann es darum gehen, dass diese Dame gebaut wird für das Herrn Haus. Wie sagt es Petrus? Lebendige Steine für Gottes Haus, für die Menschen, die Gott in sein Volk einfügt. Dafür bin ich doch da. Ich höre doch mein Leben nicht auf, wenn ich getauft bin, mein geistliches Leben. Es geht doch darum, das Herrn Haus zu bauen, oder? Daran zu wirken, Gemeinde mit aufzubauen, für Menschen da zu sein. Ich meine, was sind diese 4000 Wochen in diesem Leben? Die meisten von uns haben wahrscheinlich schon 1000 hinter sich. Wenn du knapp 20 bist, hast du die 1000 schon hinter dir. Es sind nur noch 3000. Ich meine, wenn ich an meine Tausender denke, ich bin da irgendwo in der Nähe zu 3000 schon. Ich kann es praktisch runterzählen. Ja, das sollte Angst machen, wenn du in dieser Zeit immer noch für dich lebst, geistlich für dich wirkst. Es geht um Menschen in dieser Welt. Wenn das stimmt, was wir glauben, dass Jesus Christus wiederkommt. Manchmal frage ich mich, Martin, was machst du eigentlich? Gut, dass man hier Menschen begleiten kann in Bogenhofen. Es geht um Erbauung von Menschen für Gott. Machst du schon mit am Hausbau Gottes? Bist du schon beteiligt? Hast du dich schon in die Baukleidung geworfen und legst Hand mit an, Gottes Haus zu bauen? Das ist für mich die Frage. Baut das Haus. Und du kannst überlegen, welches Haus ist das, das du bauen sollst. Aber wir können keinen Baustopp länger vertragen. Das ist auch für jeden Einzelnen von uns ungesund. Bitte, hör dir an, was Haggai, der Engelsbote des Alten Testaments, zu sagen hat. Bitte hör hin. Ja, und das war eigentlich schon alles, über das ich predigen wollte. Aber weil ich weiß, dass ihr heute Mittag denkt, man soll nicht über die Predigt sprechen beim Mittagessen, möchte ich euch noch ein paar Fragen mitgeben. Ich weiß, du kannst es in der Halle merken, es sei denn, du holst dein Zweitgehirn heraus und machst schnell zwei Fotos. Es ist erlaubt, okay? Aber vielleicht spricht dich eine Frage darauf an und dann nimm diese eine Frage und denk darüber nach. Und womöglich auch beim Mittagessen mit jemandem darüber reden oder am Nachmittagsspaziergang oder wann immer oder am Abend mit Gott darüber sprechen. Ich finde, wir sollten viel mehr über unsere Predigten sprechen und nachdenken. Egal, ob sie gut oder schlecht waren. Es würde uns gut tun. Also hier meine Fragen für dich. Ich habe sie unterteilt in zwei Themen. Die ersten drei Verse hier von 2-4 und dann noch die anderen Verse. Wo würde ich meine Prioritäten derzeit einordnen auf einer Skala von 1-10? Bei meinem Haus, das wäre die 1. Und bei 10, jetzt muss ich darüber gehen, das wäre Gottes Haus. Na, wo stehst du? Das ist innehalten und überlegen. Was bedeutet Haus Gottes in unserer Zeit jetzt? Kann Gemeinde sein, können andere Menschen sein, kann ich sein? Was ist Gottes Haus? Eigene Bedürfnisse sind ja okay. Wie gehe ich mit dem Spannungsfeld zwischen meinen Bedürfnissen und dem Auftrag Gottes um? Wie zeigt sich, ob ich an meinem Haus oder an Gottes Haus baue? Wie zeigt sich, ob ich an meiner Ehre und meiner Reputation und meinem Ruf baue oder an Gottes Ruf und Gottes Ehre? Wie sieht man das? Und dann kannst du den zweiten Abschnitt noch vornehmen, die Verse 5 bis 9, sein Herz auf den Weg setzen. Warum ist Innehalten und Bedenken für das geistliche Leben so bedeutsam? Warum können wir nicht umhin, hier auch einmal Ruhe zu geben und zurückzuschauen? Warum ist das wichtig? Oder wann habe ich zuletzt mein Herz auf meinen Weg gesetzt? Ich meine damit den geistlichen Weg, ja? Welche Erkenntnisse habe ich daraus gewonnen? Kannst du dich erinnern, wann du das zuletzt gemacht hast, innegehalten, dir überlegt und eine Erkenntnis gewonnen? Ein nächster Schritt. Nimm dir 2025 vor, das kannst du dich gut erinnern. Ja, die 16 Jahre, vergiss das. Kaum jemand von uns weiß, wie wir vor 16 Jahren in unseren Beziehungen unterwegs waren. Aber dieses Jahr, wie erging es der Gemeinde Bogenhof? Oder wo du immer herkommst? Oder die Frage, lässt sich denn geistliches Wachstum wirklich planen? Es ist nicht was, das von alleine passiert. Und zuletzt, und mit dieser Frage entlasse ich euch, wenn Gott heute zu dir sagt, zu uns sagt, baut das Haus, welche konkreten Schritte könntest du im Hausbau Gottes als nächstes gehen? Was wäre dein konkreter nächster Schritt? Vielleicht denkst du jetzt an irgendetwas. Halte es fest. Lass es nicht vorübergehen. Nimm diesen Gedanken und mach diesen Schritt. Vielleicht denkst du an eine Person, für die du beten willst, ein Wort sagen willst. Vielleicht denkst du an ein Projekt, das du anstoßen möchtest. Vielleicht glaubst du, es wäre gut, einen kleinen Kreis zu bilden, einen Kochkreis zu Hause oder im Mädchen- oder Burschenheim oder irgendetwas, ein Schritt, der zum Hausbau Gottes beiträgt. Was ist dein Schritt? Lass Haggai nicht in die Leere rufen, sondern antworte. Gott segne dich dabei. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.